Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn der Golfstrom und in seiner Verlängerung dann der Nordatlantikstrom versiegen würde mit dem Klima in Europa? Im Moment deutet die Forschung darauf hin, dass der Atlantikstrom, also die zentrale Wärmequelle für das milde Klima in Europa, beginnt sich abzuschwächen, zu versiegen. Und das hätte natürlich massive Auswirkungen auf die klimatischen Verhältnisse in Nord- und Mitteleuropa. Das wollen wir uns in der heutigen Folge mal anschauen. Also wo steht die Forschung? Was ist der aktuelle Stand? Was kann man aus den Klimamodellen herauslesen? Und am Ende natürlich die Frage, was bedeutet das eigentlich für Europa, wenn es dort zu einer massiven Störung dieses Wärmetransports global käme? Also, wir müssen erstmal ein paar Begriffe, denke ich, sortieren. Das ist ganz wichtig, denn das ist von Begrifflichkeiten gar nicht so einfach einzuordnen. Also, wir sprechen oft vom Golfstrom. Das kennt man ja. Das ist halt die warme Meeresströmung im Atlantik entlang der nordamerikanischen Ostküste, die sich verlängert zum Nordatlantikstrom. Was wir haben, ist natürlich ein globales Strömungssystem der Ozeane. Und der Teil, der uns interessiert und der Europa tatsächlich auch lebenswert macht, ist im Englischen der Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC, abgekürzt, also die auf Deutsch übersetzt die Atlantische Umwälzzirkulation. Ne? Ein sehr komplizierter Begriff, der dann umgangssprachlich halt sich ein bisschen als Golfstrom und dann der Nordatlantikstrom darstellt. Global haben wir zahlreiche Strömungen in den Weltmeeren, die dafür sorgen, dass Wärme vor allem aus den südlichen Regionen, aus der südlichen Hemisphäre nach Nordeuropa oder in die nördliche Hemisphäre, also nördlich des Äquators, transportiert werden. Da haben wir halt verschiedene Muster. Für uns entscheidend ist halt dieser große Transport, der beginnt in vor Südamerika, zwischen Südamerika und Afrika und führt dazu, dass dort die Wärme, die dort entsteht, transportiert wird in Richtung Mittelamerika, Nordamerika und dann in Richtung Europa. Das ist eine ganz wichtige Wärmequelle. Also tatsächlich wäre es so, wenn wir diese Quelle nicht hätten, hätten wir deutlich niedrigere Temperaturen. Auch das kann man tatsächlich bestimmen, was wäre, wenn jetzt wenn dieser Strom, dieser Nordatlantikstrom nicht vorhanden wäre, dann hätten wir eigentlich deutlich niedrigere Temperaturen. Die lägen dann in den Großbritannien, Skandinavien, aber auch hier entlang der Nordseeküste, also Deutschland, die Benelux-Staaten, hätten wir Temperaturen, die wären um 4 bis sogar 10 Grad Celsius geringer als das, was wir heute haben. Jetzt, das diskutieren wir dann nachher nochmal etwas ausführlicher, wird das aber bedeuten, alles klar, ist ja eigentlich super, hilft da dem Klimawandel, es wird ja wärmer, dann würden wir da ja dem entgegenwirken. Also, diskutieren wir gleich, den Gedanken behalten wir mal im Hinterkopf. Also, tatsächlich würde das dazu führen, dass natürlich der globale Süden, also alles südlich des Äquators, südliche Atlantik, Pazifik, südliche Teil des Indischen Ozeans. Diese Regionen würden sich aufheizen um 4 bis 10 Grad Celsius, weil sich die Wärme dort staut und nicht, wie es heutzutage ist, halt abtransportiert wird, sodass dass es dann in Kanada und insbesondere halt in Europa zu einer Temperaturreduktion kommen würde, um etwa 4 bis 10 Grad Celsius. Das kann man sich, also im Jahresmittel, ne, darf man nicht vergessen. Also es ist schon sehr, sehr immens. Diesen Strom haben wir aber, das heißt also, wir werden versorgt, deswegen haben wir hier einigermaßen gemäßigte Temperaturen. Wie wird das jetzt grundsätzlich angetrieben? Also in den oberen Ozeanschichten wird also dir das warme Wasser von Süden nach Norden transportiert und fällt dann, ich sag mal, vor Neufundland, vor Grönland, also in dem nördlichsten Teil des Atlantiks, fällt dann das Wasser in die Tiefe. Das hat dann verschiedene Gründe. Also einmal ist kaltes Wasser, hat eine höhere Dichte als warmes Wasser. Das ist also diese Anomalie von Wasser, dass wir bei 4 Grad die höchste Dichte haben. Das heißt also, das kalte, das kühle Wasser sinkt in die Tiefe und strömt dann in tieferen Schichten. Das ist dann wirklich also in 3 Kilometer Tiefe, strömt es dann wieder zurück nach in den südlichen Teil der Erde, also das heißt dann in Richtung Südatlantik und so weiter, um sich dann wieder aufzuheizen. Und so haben wir quasi einen Wasserkreislauf und damit automatisch auch einen Wärmekreislauf. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Also das ist so der Wärmetransport, den wir haben. Und der ist entscheidend für das milde Klima in Europa. Was ist jetzt die Beobachtung? Die Beobachtung ist in den letzten Jahren, und da ist jetzt auf deutscher Seite, ich denke, ganz entscheidend, Professor Rahmsdorf vom PIK, also Potsdam, Institut für Klimaforschung zu nennen, als einer der großen deutschen Experten im Bereich der Klimaforschung auf der Ozeanebene, neben einigen anderen international renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber er hat sich als deutscher Wissenschaftler mit diesem Thema viele, viele Jahre beschäftigt. Und was beobachten wir jetzt in der Wissenschaft seit einigen Jahren? Wir beobachten, dass jetzt sich dieser Wärmestrom abschwächt. Das heißt also, und das haben jetzt aktuelle Studien immer mehr bestätigt, dass die Eisschmelze in Grönland oder am Nordpol dazu führt, dass kaltes Süßwasser, ist ja Eis, in den Nordatlantik gegeben wird und dadurch es zu einer, im wahrsten Sinne des Wortes, Verwässerung kommt. Das heißt also auch da kennt man sicherlich noch aus dem Physik- oder Chemieunterricht in der Schule, also Salzwasser hat eine höhere Dichte als Süßwasser, kennt man vielleicht, also hat man auch schon mal gesehen, entlang der Elbe, ne, also wenn dann die Schiffe aus der Nordsee in die Elbe kommen, es ändert sich die Dichte des Wassers, was dazu führt, dass die Schiffe einfach tief oder nicht so tief einsinken, obwohl sich die Ladung nicht verändert hat. Also das hat dann was mit der Dichte zu tun, ob das jetzt das Salzwasser der Nordsee ist oder das Süßwasser, was dann die Elbe hochkommt. Und wir beobachten jetzt halt, das deutet sich jetzt an, dass durch den Klimawandel, durch die Klimaerwärmung sich im Nordatlantik ist dieser Wasserkreislauf des Nordatlantikstroms und es ist AMOC gestört wird. Also das Wasser kann nicht mehr in die Tiefe sinken, weil durch die Zugabe von Süßwasser oder geschmolzenem Eis es dazu kommt, dass das Wasser nicht mehr schwer genug ist. Es kühlt sich zwar ab, weil es ja kaltes Wasser ist, aber es kann nicht mehr in die Tiefe sinken. Und dadurch stören wir diesen Kreislauf. Da gibt es, wie gesagt, also erste Messungen. Das ist natürlich alles sehr komplex zu messen, weil wir natürlich keine langjährigen Messdaten haben. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man das auch in der Rückschau betrachten kann. Und beobachten können wir jetzt, oder was jetzt, also einmal die Messung zeigen, aber auch die Klimamodelle. Und die Klimamodelle sind da deutlich konservativer. Da hat man ja auch oft die Kritik. Ja, die Klimamodelle können ja die Klimaveränderung gar nicht exakt genug vorhersagen. Ja, natürlich, es sind ja immer nur Modelle und Simulationen und werden dann an der Realität verglichen oder gemessen. Und es zeigt sich, dass die Klimasimulationen eher zu konservativ sind. Das heißt also, es gab, die Beobachtungen sind, die Veränderungen sind schneller als das, was wir prognostiziert haben. Jetzt kann man sagen, ja gut, also Klima wandelt sich immer und auch der Golfstrom oder der Nordatlantikstrom war ja so in der Form nicht immer stabil. Das ist natürlich vollkommen richtig. Also wir wissen aus der Vergangenheit, dass es immer mal wieder Änderungen, auch starke Änderungen gab, die dann automatisch auch immer einen Einfluss hatten auf das Klima in der nördlichen Hemisphäre. Das ist jetzt nichts Besonderes. Also wenn man da jetzt mehrere 10.000 Jahre zurückgeht, haben wir halt immer eine Variation gehabt. Tatsächlich jetzt, also im Zuge der letzten Eiszeit, gab es natürlich auch da klare Veränderungen, weil natürlich dann die Nordhalbkugel auch weitestgehend mit Eis bedeckt war und es natürlich auch entsprechende Strömungsveränderungen gab bei den Atlantikströmungen. Also das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Besonders ist, wie so oft jetzt bei dem aktuell beobachteten Klimawandel, die Geschwindigkeit der Änderung. Das haben wir in so dieser Form halt nicht gesehen. Also wir wissen, das ist halt dann doch recht klare, einfache Physik, dass wir durch den Einsatz von fossilen Brennstoffen immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre geben. Das heißt, es erhöht die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und das führt dazu, dass die Temperaturerhöhung global zu beobachten ist. Wir sind bei knapp 1,3 Grad Celsius plus im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Also das ist Fakt und das hat natürlich auch Auswirkungen jetzt insbesondere auf die nördliche Hemisphäre. So, und was ist jetzt die Situation, die wir haben? Wir beobachten jetzt also, dass die Strömung, das heißt also die Menge an Wasser, die umgewälzt wird in dieser Atlantikströmung, reduziert. Und das heißt, der globale Wärmetransport funktioniert heute noch. Aber die Frage ist, und das ist eine ganz schwierige Frage für die Wissenschaft, wie lange funktioniert das noch? Also das ist dann einer dieser wichtigen Tipping Points im Englischen, also Kipppunkte, die dazu führen, dass dann ein System sich so weit von seinem stabilen Ausgangszustand entfernt, dass es nicht wieder zurückkommen kann. Also wie kann man sich diese Kipppunkte vorstellen? Wie sind die zu verstehen? Das Beispiel mal nehmen, wir haben eine Mulde und in dieser Mulde haben wir eine kleine Murmel oder kleine Kugel. Und wenn wir jetzt die Kugel so ein bisschen anstoßen, dann entfernt sie sich von dem tiefsten Punkt der Mulde, rollt ein bisschen rum, schwingt hin und her und irgendwann, aber sie bleibt immer in der Nähe des Gleichgewichts des tiefen Punktes. Und wenn wir der Kugel jetzt einen starken Stoß geben, dann wäre sie in der Lage, jetzt über diese Muldenbegrenzung hinauszurollen und in einen anderen Zustand zu gehen. Das heißt, dann nebendran, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, hat man Sandkasten oder irgendwie so ein Bettlaken, was man dann spannt, da hat man also eine Mulde, in der die Murmel liegt und wenn man jetzt der Mulde einen kleinen Schubs gibt, bleibt sie da. Würde man ihr einen großen Schubs geben, dann würde sie diese Mulde verlassen und dann vielleicht in eine andere Mulde rutschen. Das würde dann physikalisch bedeuten, wir wären in einem anderen Zustand. Phasenraum, also Physiker nutzen das ganz gerne, dieses Bild, um dort zu verstehen, was sind stabile Zustände, was sind labile Zustände oder sogar instabile Zustände. Also schon auch sehr komplizierte Fachdisziplin der Physik. Also das ganze Thema der Nichtlinearen und Physik, das geht dann auch in Richtung Chaostheorie und so weiter. Und da braucht man gar keine komplizierten Maschinen oder Aufbauten haben. Es reicht schon ein gekoppeltes Pendel zum Beispiel. Ein gekoppeltes Pendel heißt, man hat einfach aufgehängt an einer Halterung einen Stab mit einem Gewicht unten dran und unten dran hänge ich nochmal einen Stab an dieses Gewicht mit einem zweiten Gewicht. Und beide sind frei schwingend. Das eine Pendel kann man ganz gut mathematisch berechnen. Wer also mal Physik in der Schule oder vielleicht an der Hochschule hatte, kennt das noch. Also das ist relativ einfache Schwingungsmechanik, um dann die Schwingungsdauer, die Frequenz etc. zu berechnen. Hat was mit der Länge und der Erdbeschleunigung zu tun. Man, der eine oder andere wird sich sicherlich erinnern. Hat man aber zwei von diesen Pendeln, die dann gekoppelt sind, lässt es sich mathematisch nicht mehr berechnen, wie sich diese Systeme verhalten. Das ist dann sehr schnell ein chaotisches System. Bedeutet also, kleine Veränderungen in meinem Anfang meines Systems gebe ich dem kleinen, großen, ganz großen Schubs. Wenn ich selbst da nur minimal variiere, die Position ein bisschen variiere oder die Geschwindigkeit, mit der ich die beiden Massen an den Pendeln, an den mathematischen Pendeln anstoße, führt dann dazu, dass wir eine völlig unvorhersagbare Reaktion haben. Es ist ein instabiles, ein chaotisches System. Das jetzt übertragen auf das Klima, das ist natürlich viel, 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 viel komplexer, weil wir viel, viel, viel mehr Parameter haben als jetzt ein Pendel, was sich nur in eine Richtung bewegen kann. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei Winkel, die die ganze Bewegung dieses Doppelpendels oder gekoppelten Pendels beschreiben. Das Klima hat viel, viel mehr Parameter und dennoch in diesem Bild, um in diesem Bild zu bleiben, können wir unser System, unser Klimasystem dahingehend verändern, wenn wir aus einem stabilen Zustand, den wir hatten vor der industriellen Revolution, der war über viele hundert Jahre, tausend Jahre stabil nach Ende der Eiszeit. Und jetzt sind wir dabei, dieses System in einen neuen, instabilen Zustand zu geben. Und was heißt jetzt das mit diesem Kipppunkt? Der Kipppunkt bedeutet jetzt, dass das System sich, in dem Fall jetzt der Atlantik, Umweltstrom, so verändert, dass es dann gravierende Änderungen oder Auswirkungen auf andere Teile des Klimasystems hat, nämlich auf die Temperaturen, die wir in Europa beobachten. Also das zu dem Thema Kipppunkt, Klima und so weiter. So, was wir jetzt beobachten, was man jetzt sieht, ist, dass sich vor der Küste, oder wenn man mal so die drei Küsten, Grönland, die britischen Inseln und Kanada nimmt, dass sich dort eine kalte Blase bildet. Also dort kühlt das System, kühlt das System ab und stört diesen Nordatlantikstrom. Das ist eine Sache, also das war vorhergesagt in den Klimamodellen und wir beobachten das jetzt tatsächlich an dieser Stelle. Das heißt also jetzt plötzlich haben wir eine Veränderung des Klimas. Das haben die Klimamodelle vorhergesagt. Also im Zuge der Temperaturveränderung des Klimas hat sich, das ist in dem IPCC-Bericht, also dem Weltklimaberichten, auch hinterlegt, dass sich interessanterweise zwar das Klima insgesamt erwärmt, ist aber an der Südküste Grönlands, also Grönland, Island, bis ungefähr auf Höhe der britischen Inseln, eine kalte Blase bildet. Und man sagt, ja, das ist komisch, aber das ist genau das, was die Klimamodelle vorhersagen und was man jetzt auch beobachtet. Das führt dann dazu, dass also einmal dieser Nordatlantikstrom gestört wird. Das heißt, er ist nicht mehr in der Lage, das warme Wasser weiter nach Norden zu transportieren, sondern führt dazu, dass es schon vorher zu einem Abbruch kommt oder zum Stopp des Wärmetransports. Also das hat auch Auswirkungen auf den Golfstrom, der dann direkt an der nordamerikanischen Küste, also vom Golf von Mexiko dann weitergeht Richtung Nordatlantische Küste bis dann weiter rauf nach Norden, also an die Süd, an den südlichen Teil der kanadischen Atlantikküste oder Ostküste. Auch da gibt es natürlich eine Veränderung, weil diese kalte Blase dazu führt, dass es Störungen in diesem ganzen Strömungssystem gibt. Da hat auch die NASA oder es gibt dann eine entsprechende Visualisierung, wie das funktionieren kann. Also auch da haben wir dann einen Wärmestau, dass sich halt vor der Ostküste Nordamerikas es zu einer Veränderung der Strömung kommt. Das heißt, der Golfstrom als warmer Strom führt dazu, dass es zu einer Veränderung der Wärmeströmung kommen kann. Wir haben also da eine Art Wärmestau. Jetzt dann die Folgefrage natürlich, was heißt das denn jetzt eigentlich für Europa? Denn eigentlich kann man auch sagen, oh, das ist doch jetzt, ne, haben wir am Anfang besprochen, ist doch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich das Klima in Europa verändert. Ja, also erstmal, es ist ziemlich klar, wir sind auf dem Weg dahin. Man ist sich in der Forschung noch nicht ganz sicher, ist jetzt, also haben wir diesen Kipppunkt, den wir jetzt gerade diskutiert haben und beschrieben haben, ist der schon da? Ist dieser Prozess auch vielleicht gar nicht mehr aufzuhalten, dass diese nordatlantische Strömung sich signifikant verändert, versiegt, wie auch immer? Oder sind wir noch davor und könnten etwas tun? Wahrscheinlich sind wir gerade so an der Grenze. Also wenn das System mal kippt, dann kippt es relativ schnell. Ne? Auch da nochmal ganz kurz das Bild. Man kennt das Kippeln mit dem Stuhl. Vielleicht ist das auch mal ein ganz schönes Beispiel. Solange ich auf dem Stuhl mit zwei Beinen, Stuhl mit vier Beinen habe und dann auf zwei Beinen kippeln, sobald ich halt mich richtig bewege, falle ich nach vorne, dass der Stuhl wieder gerade steht auf allen vier Beinen. Übertreibe ich es aber mit dem Kippeln, dann falle ich nach hinten über. Das ist also nochmal so ein Beispiel. Und die Frage ist, wo sind wir gerade? Wir sind wahrscheinlich so gerade an der Grenze, wenn man das mal so ein bisschen ausprobiert ist. Bitte zu Hause nicht nachmachen, sonst fällt man nach hinten auf den Kopf. Aber dass man dort jetzt so an der Grenze ist, wie weit können wir diesen Stuhl kippeln? Wie weit können wir unsere Murmel, unsere Kugel in dem Tuch oder in der Mulde schubsen, dass ihm noch zurückrollt. Im Moment sind wir eher auf dem Weg, dass wir da rauskommen. Ja, wo führt das dann hin? Denn das ist jetzt das Entscheidende für, und das betrifft vor allen Dingen Nord- und Mitteleuropa. Wir beobachten natürlich auf der einen Seite, wir haben dann eine sehr starke Temperaturdifferenz. Das heißt also, wir haben vor der Nordwestküste der britischen Insel, also zwischen Großbritannien, Irland und dann hoch nach Irland, Grönland, haben wir dann diese kalte Region, die also dann etliche Grad Celsius kälter ist. Währenddessen die Wärme in Mitteleuropa sich natürlich wieder stauen muss. Irgendwo muss ja die Wärme hin. Also das ist, ja, am Ende des Tages haben wir wieder eine Energiehaltung. Das heißt also, die Wärme kann ja nicht weggehen. So, das heißt also, wir kriegen da in Nordeuropa eine Temperaturerhöhung, die jetzt sich natürlich so ein bisschen ausgleicht, weil diese Kälteregion im Nordatlantik sich so ein bisschen überschneidet. Also dann, wie gesagt, diese Aussage von Leuten, die nicht so tief im Thema sind oder auch bewusst es nicht sein wollen, die dann sagen, ja, das ist doch eigentlich sogar gar nicht so schlecht. Es wird doch kühler in Europa. Ja und nein. Also wir werden Regionen haben, wir werden Phasen haben, also vor allem im Winter, dann wird es hier in Europa deutlich kälter. Und zwar deutlich heißt dann, wir sind bei 10, 15 Grad Celsius weniger im Winter, als wir es heute in einem normalen Winter haben. Im Sommer, also jetzt nicht ganz so krass, aber da gibt es eine entsprechende Temperaturveränderung. Aber auf der anderen Seite, was viel häufiger passieren wird, und das ist halt die Beobachtung, was aus den Klimamodellen, die sich jetzt halt bestätigen, und bestätigen heißt eigentlich nur, sie haben es unterschätzt, wir kriegen halt immer mehr Hitzewellen, wie wir sie jetzt ja schon in den letzten Jahren immer mal wieder beobachtet haben in Europa und auch immer noch beobachten. Jetzt in diesem Jahr war es verhältnismäßig ruhig. Also der Sommer in Deutschland war jetzt ja ein, ich sag mal, normaler Sommer unter den gegebenen Umständen. Also wir haben jetzt keinen langen Hitzesommer gehabt mit vielen Dürren. Das haben wir jetzt in Deutschland oder Mitteleuropa nicht gehabt. Aber was man jetzt beobachtet, ist, dass also die Wahrscheinlichkeit, die Häufigkeit von Hitzewellen durch das Versiegen des Nordatlantikstroms wahrscheinlicher wird. Wir kriegen mehr von diesen Hitzewellen. Das ist so das eine große, die eine große Veränderung. Das heißt, die Extreme werden größer. Global wird es dazu führen, dass wir natürlich also noch stärkere Veränderungen bekommen. Also die Region an der Südküste Grönlands bis zu den britischen Inseln, da werden wir eine Temperaturreduktion haben von 1 bis 2 Grad Celsius. Das heißt, damit würden wir ja die globale Temperaturveränderung in der Region schon mal wieder auffangen. Können wir sagen, das ist doch eigentlich ganz gut. Aber klar, in anderen Regionen der Welt, also Südamerika, der südliche Teil Afrikas, Australien, werden wärmer. Da sind wir dann bei 2 Grad. Und in den umliegenden Regionen, also nördliches Kanada, dann der Nordteil von Russland, Sibirien und so weiter, die werden dann deutlich stärker sich erwärmen. Da sind wir im Bereich in 2,5 bis 3 Grad Celsius. Europa wieder so gerade an der Grenze. Was heißt es jetzt noch als zweites großes Problem, und das ist wahrscheinlich dann sogar noch das viel größere Problem. Wir werden eine Veränderung des Niederschlags bekommen. Das heißt also, die Niederschläge werden sich global verändern, dadurch, dass der Wärmetransport nicht mehr funktioniert. Das wird dazu führen, dass vor allen Dingen in Regionen, die jetzt heute schon sehr regenintensiv sind, also die ganze Regenwaldregion, dort ist mit einer Veränderung, / Reduktion der Niederschläge zu rechnen. Das heißt, da haben wir Regionen, die haben einfach deutlich mehr Regen. Der Regenwald, wie der Name ja schon sagt, wird an der Stelle einfach sich verändern, verschwinden. Umgekehrt werden wir Regionen haben, da wird dann die Niederschlagsmenge ansteigen. Das ist also der Gürtel etwas südlich vom Äquator. Also auch da Regionen, die jetzt im Moment eigentlich gar nicht für eine Steigerung der Regenmenge gewappnet sind. Dort wird es dann zu mehr Regen kommen, also absolut, aber natürlich auch noch zu Starkregenereignissen. In Europa beobachtet man dann, oder sagen die Klimamodelle, werden die Niederschläge also sich minimal reduzieren. Das ist jetzt die Beobachtung. Aber zweiter Punkt ist halt dieser Temperaturgradient. Das heißt also, der Unterschied zwischen den Temperaturen in Mitteleuropa, die halt steigen werden, da werden wir also dann die 2 Grad teilweise haben. Also es ist dann eher so Österreich-Schweiz-Region, Süddeutschland und dann entlang des Mittelmeers. Und wir haben dann in Skandinavien, britische Inseln, dann Temperaturen, die 1 bis 2 Grad tiefer sind. Das führt dazu, dass wir Extremwetterereignisse, starke Winde, Stürme etc. bekommen werden. Denn Temperaturunterschiede in der Atmosphäre bedeuten immer automatisch Winde, weil der Wind, die Bewegung der Atmosphäre ja auch immer also Druck und Temperatur getrieben ist. Und je stärker die Temperaturdifferenzen sind, desto stärker ist dann die Kraft, die die Bewegung der Atmosphäre antreibt oder forciert. Das heißt also, dass wir viel, viel häufiger extreme Stürme bekommen werden. Also so wie man das jetzt in der Nordamerika beobachtet, mit den Hurricanes oder dann auf der asiatischen Seite mit den Taifunen, die einfach stärker werden, weil wir mehr Wasserdampf in der Atmosphäre haben, weil die Meere wärmer sind, mehr Wasser verdampft, warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Das heißt, dort steckt mehr Energie in der Luft, die dann sich zu einem Hurricane oder Taifun entwickeln kann und dann entsprechend abregnet mit hohen Windgeschwindigkeiten, sehr großen Wassermengen. So etwas Ähnliches werden wir dann auch in Europa beobachten. Bedeutet also, dass durch diesen Gradienten, den Unterschied der Temperaturen, wir sehr, sehr häufig starke Stürme bekommen werden, die mit dem, was wir so heute kennen, wenig vergleichbar sind. Sie werden einfach stärker. Das muss nicht jedes Mal passieren, nicht jedes Jahr. Aber die Wahrscheinlichkeit, wie so oft in dieser Diskussion, führt dazu, dass wir immer mehr und dann von wirklich starken Stürmen bekommen. In Verbindung dann natürlich mit extrem starken Niederschlägen, gepaart mit Dürreperioden. Das heißt also, diese beiden Extreme, Dürre auf der einen Seite, lange Phasen der Trockenheit, wenig Regen mit starke Stürme, Starkregenereignisse etc. pp. Überflutung, das wird immer häufiger passieren. Das ist zu erwarten, damit ist sehr, sehr sicher zu rechnen, wenn die Temperatur und die CO2-Emissionen sich entwickeln werden. Diese Erkenntnisse sind auch schon im IPCC-Bericht aufgeführt. Da gibt es auch eine sehr hohe Sicherheit. Also das heißt ja dann im Englischen immer Konfidenz, und da gibt es sehr hohe Konfidenzen für diesen Eintritt. Wann es eintritt, wissen wir nicht so ganz. Wir wissen aber, dass es kommen wird. So, und die Argumentation, die man dann auch oft hört, ja, also mit dem Klimawandel kriegen wir den aufgehalten, müssten wir dann, wird ja schwierig. Ja, ist so. Aber die Folgenanpassung, das ist immer so oft so ein erwähnter Begriff, die Klimafolgenanpassung, müsste uns darauf nicht einstellen. Wir können sowieso nicht mehr verändern, dann lassen wir uns doch irgendwie damit umgehen, dass das passieren wird. Also das Problem wird einfach sein in Mitteleuropa, dass Schäden an Gebäuden, an der Infrastruktur häufiger auftreten, größer werden, und dass wir irgendwann nicht mehr in der Lage sind, schnell genug die Infrastruktur zu reparieren. Das Beispiel, was wir immer gerne nehmen in Deutschland, ist die Katastrophe, die Flutkatastrophe im Ahrtal. Da sind bis heute die Schäden noch nicht beseitigt. Hat natürlich auch verschiedene Gründe. Da spielt natürlich auch das Thema Bürokratie und so weiter auch eine Rolle. Aber wir haben die Schäden noch nicht vollständig beseitigt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt dann nochmal eine weitere Ahrtal-Katastrophe auftreten könnte, wenn die Menschen es gerade geschafft haben, sich wieder einigermaßen zu sortieren, steigt und wird immer größer. Das heißt also, diese Klimafolgenanpassung, dass wir sagen, ja komm, dann bauen wir halt nicht mehr in Flusstälern, müssen da weiter weg, das ist sehr, sehr aufwendig, es ist sehr, sehr teuer. Wir brauchen auch entsprechende Schutzmaßnahmen, die immer teurer werden, um uns an diese immer extrem werdenden Wetterereignisse anpassen zu können. Gleichzeitig brauchen wir dann noch einen Weg, wie wir dann den Dürren begegnen. Also die Klimawandelanpassung ist um ein Vielfaches teurer als die Anpassung an die also unserer Gewohnheiten, was die Energieversorgung angeht, dass wir die Treibhausgasemissionen reduzieren. Denn jedes Grad, jedes Zehntelgrad hilft uns, dass die Extreme weniger wahrscheinlich werden. Also wir sprechen ja immer viel über Wahrscheinlichkeiten. Wir werden auch in 100 Jahren mal ein friedliches Jahr haben, aber die friedlichen Jahre werden halt immer seltener, und eigentlich werden die normalen Jahre eigentlich die Jahre dann mit Extremwetterereignissen, Dürre oder Überflutungen und so weiter. Das heißt also, unser Ziel muss es sein, den Klimawandel, soweit es geht, einzubremsen, zu verhindern. Wir sind da nicht auf dem Weg, haben wir jetzt auch schon diskutiert, letzten Sommer mit dem Blick auf China. Aber wir müssen als Weltgemeinschaft dafür sorgen, dass wir das so gut es geht verhindern, damit wir angenehm leben können in einer sich verändernden neuen Welt, die sich an die neuen klimatischen Verhältnisse anpasst. Und dazu gehört halt auch der Nordatlantikstrom. Denn wenn diese Wärmepumpe, die Wärmequelle für Nordeuropa und Mitteleuropa versiegt, wird das gravierendste Veränderungen haben. Das ist halt nicht nur, wir steigern langsam, aber kontinuierlich die Temperatur, sondern das ist so ein Tipping Point. Das wird globale Verwerfungen im Klimasystem zur Folge haben, bei denen man dann auch andere Folgeeffekte, dann so Dominoeffekte, gar nicht beurteilen kann. Denn also ein Beispiel wäre dann, wenn der Nordatlantikstrom versiegt, die Wärme, also in der südlichen Hemisphäre bleibt, schmilzt das Eis im In der Antarktis natürlich wieder schneller. Wir haben weniger Eis. Das heißt, die Sonnenstrahlen werden nicht so schnell reflektiert. Wir haben noch mehr Wärme. Es wird einfach dazu, wir haben mehr Wasser, was dann in der südlichen Hemisphäre verdampfen kann, weil die Meere wärmer werden. Das Ökosystem, also die Korallen, werden noch schneller absterben. Die Fauna in den Meeren wird sich an diese Temperaturveränderungen nicht anpassen können. Wir werden also globale Verschiebungen dort bekommen. Luft wird wärmer, kann mehr Feuchtigkeit tragen. Die Hurricanes in Mittelamerika und an der südöstlichen Küste Nordamerikas werden auch wieder stärker. Entsprechendes wird es natürlich dann auch auf der Pazifikseite gehen, auch wenn dann der Einfluss durch den Nordatlantikstrom natürlich etwas abgeschwächt ist. Aber auch das werden wir beobachten. Also wir müssen eigentlich alles dafür tun, dass wir den Klimawandel so weit einbremsen. Und dann wird das in Europa einigermaßen angenehm. Ansonsten wird es sehr, sehr unangenehm, wenn es dazu führt, dass wir halt diesen nordatlantischen Strom oder diese atlantische Umwälzpumpe zum Versiegen bringen. Das so zum Abschluss, zum Fazit zu dem Thema der Wärmepumpe Europas, auch wenn es keine klassische Wärmepumpe ist, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, sondern halt die Wärmequelle, der Wärmestrom, für ein gemäßigtes Klima hier in Nord- und Mitteleuropa. Wir werden uns in 2 Wochen noch einmal oder weiter mit dem Thema Klima beschäftigen. Es gab eine Frage aus der Hörerschaft. Das fand ich ganz gut. Ich bin auch froh, wenn es dort immer mal wieder Fragen oder Kommentare gibt aus der Hörerschaft. Das heißt, also wenn es Fragen gibt, gerne per sozialen Medien, gerne per E-Mail einfach mal die Frage schicken an mich. Und dann nehme ich die oder nehmen Christian Kammler und ich die Fragen gerne auf und diskutieren die mal. Das freut uns, wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen. Also sehr gerne, denn tatsächlich gab es eine Frage zu den Möglichkeiten, was bringt denn jetzt in Bezug auf den Klimawandel, welche Maßnahmen helfen am besten, welche sind am sinnvollsten, welche sind nicht so sinnvoll. Das werden wir in 2 Wochen mal diskutieren, was so der Kosten-Nutzen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. Diskutieren wir in 2 Wochen. Nächste Woche in der Folge dann wieder gemeinsam mit Christian Kammlott werden wir uns mit dem Thema Gründen beschäftigen. Also wie geht das, was muss ich beachten, wenn ich so ein Startup gründe, wenn ich aus der Hochschule heraus oder aus dem Unternehmen heraus mich selbstständig machen möchte. Ich habe eine gute Idee, vielleicht sogar mit einem Patent, mit einer Erfindung, kann ich mich damit selbstständig machen. Was muss man da beachten? Wie funktioniert das in Deutschland im Vergleich auch zum angloamerikanischen Raum, die natürlich komplett anders dort aufgestellt sind? Habe ich da die Möglichkeit, dann das nächste Google zu werden? Oder wie funktioniert das? Was muss ich beachten? Das diskutieren wir dann nächste Woche gemeinsam mit Christian Kammlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.